Als ich das erste Mal von Gender Mainstreaming etwas gehört habe, und in der Bibelschule haben wir das irgendwie gehört, und dann sind wir diese Sache ein bisschen nachgegangen und haben gesehen, boah, das ist ja heftig. Und als ich das alles gehört habe, was eigentlich die Ideologie dahinter ist, habe ich gesagt, wir dürfen es uns als Christen nicht leisten, einfach das zu ignorieren. Und ich habe es wirklich gesagt, dass immer, wenn wir die Möglichkeit haben, das thematisieren werden, dieses Thema, weil ich glaube, das ist eine Ideologie, die richtig gegen Gottes Gebote und gegen Gottes Ordnung und gegen das Wort Gottes vorgeht. Und ich möchte es ein bisschen aufzeigen, ich hoffe, mir gelingt das so der Reihe nach ein bisschen, und zwar sehen wir eigentlich, dass Gender Mainstream nicht irgendetwas Neues ist, sondern eigentlich etwas ist, was immer wieder hochkommt. Und wir sehen in Gesellschaften immer wieder, die eigentlich weggehen von Gottes Ordnungen. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild und hat Pläne für den Menschen. Aber je mehr, dass der Mensch sich entfernt vom Schöpfer und eigentlich unabhängig wird vom Schöpfer, desto mehr entfernt er sich eigentlich auch von seinen Ordnungen. Und dann stellt der Mensch eigentlich eigene Ordnungen auf und ganz bewusst eigentlich gegen Gott. Und das sehen wir auch, wenn ich zum Beispiel, wir gehen öfters auf die Straße, um mit Leuten über Gott zu sprechen. Und dann kommen irgendwelche Gespräche zustande und oftmals sagen dann Leute, ja, ich glaube nicht an Gott. Ich bin nicht göttlich oder nicht christlich sozialisiert. Ich habe mit Gott überhaupt nichts am Hut. Und dann rede ich trotzdem mit denen, sage super, super. Dann höre ich doch mal die Antworten oder die Einstellung, die jemand hat, der nicht an Gott glaubt. Und das ist immer wieder interessant. Und wir sehen eigentlich, dass gerade wenn eine Gesellschaft sich von Gott entfernt, immer wieder dieselben verschiedenen Systeme hervorkommen, und das eine ist, dass Familie aufgelöst wird, dass dann nachher nicht mehr in Familien gelebt wird, sondern eben in Gemeinschaften, in gemeinschaftlichen Verhältnissen gelebt wird. Eine andere Sache ist, dass Frauengemeinschaften entstehen, starke Frauengemeinschaften, wo sich die Frauen zusammentun. Und ein weiteres Symptom ist, dass die Kindererziehung eben dann kollektiv wird, dass weil eben dann die Ehe und Familie aufgelöst wird und die Kinder nicht mehr in der Familie sind, sondern die kollektive Kindererziehung. Und ein weiterer Punkt ist nachher die Abschaffung des Privateigentums. Ja, wieso soll jemand eine private Atmosphäre haben, wenn wir das als ganze Gemeinschaft zusammen haben können? Und da sehen wir eigentlich, dass Dinge dann von uns Menschen weggenommen wird, von der Gesellschaft, vom der Ehe, von der Familie, von dem, was Gott sich eigentlich geplant hat, und eigentlich ein unabhängiges System entsteht. Und das ist jetzt nicht etwas Neues, sondern wir sehen das damals schon bei Konfuzius. Plato hat versucht, einen idealen Staat zu gründen, hat auch nicht funktioniert. Das sind alles Eigenschaften, die immer wieder hochkommen und die wir immer wieder sehen. Und das Letzte, was wir gesehen haben, ist eben auch im Sozialismus, wo genau diese Anzeichen oder all diese Zeichen auch da waren. Und wir sehen in der sozialistischen Ideologie, dass eigentlich alle gesellschaftlichen Institutionen so geschaffen sind, dass sie, wie Ehe, Familie, Geschlecht, Werte, Normen, war die Vorstellung, das ist alles menschengemacht. Wir Menschen haben das gemacht. Und wenn wir Menschen das gemacht haben, dann, wenn wir das konstruiert haben, dann können wir das auch dementsprechend umkonstruieren. Also ich habe ein Möbel gebaut, ich weiß, wie es gebaut worden ist, ich kann das Ding wieder auseinanderbauen und anders zusammenbauen. Also, wenn das die Gesellschaft ist, die so konstruiert ist, wie sie funktioniert, können wir die Gesellschaft ummontieren und so zusammenbauen, wie wir sie wollen. Und das ist eigentlich die sozialistische Ideologie, dass man etwas dekonstruieren kann. Und das hat Lenin und auch Engels dann in ihren Büchern festgehalten. Und da schreibt zum Beispiel der Friedrich Engels in seinem Buch, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Auf Seite 68 lesen wir das. Die erste Teilung der Arbeit ist die von Mann und Weib zur Kindererziehung. Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus, also mit der Gegensätzlichkeit von Mann und Weib in der Einzelehe. Und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das männliche. Hört sich alles sehr kompliziert an, aber er sagt eigentlich, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und weil Unterschiedlichkeit eigentlich verschieden ist und das ungleich ist, ist es ungerecht. Also es kann nicht sein, dass Männer und Frauen verschieden sind und das ist eine Ungerechtigkeit. Aber Friedrich Engels und auch Lenin, die konnten gegen das unterschiedliche Geschlecht eigentlich nichts anfangen. Sie haben nur gesehen, die Unterdrückung ist durch den Mann über die Frau. Also was haben sie gemacht? Sie haben die Ehe oder Familie eigentlich aufgelöst. Und das war dann der nächste Schritt, den sie gemacht haben für die Familie. Dann haben sie eben gesagt, Fortsetzung, mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf. Und da haben wir genau diese Sache, dass eine Gesellschaft entsteht ohne Einzelfamilie. Hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit. Die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleichmäßig, seien sie eheliche oder uneheliche. Damit fällt die Sorge weg wegen der Folgen. Folgen bezeichnen ja die Kinder. Die heute das wesentliche gesellschaftliche, moralische wie ökonomische Momentum bildet, das die rücksichtslose Hingabe eines Mädchens an den geliebten Mann verhindert. Mit anderen Worten, wir lösen die Familie auf, die Kinder werden kollektiv erzogen, dadurch haben wir Freiheit, eigentlich egal wie viele Kinder entstehen, sie werden immer gleich erzogen werden, also kollektive Erziehung, und wir haben Freizügigkeit in der Sexualität, weil die Folgen von freier Sexualität, dafür haben wir gesorgt, also die werden erzogen vom Staat dann, kollektive Erziehung. Und das ist die Ideologie, die eigentlich Lenin und auch Marx hatten im ganzen Sozialismus, also Auflösung der Ehe. Nur war es eine Ideologie und sie haben sie umgesetzt, aber irgendwie haben sie auch gesehen, es funktioniert eben doch nicht ganz, weil später auch im Sozialismus waren doch wieder viele verheiratet und es braucht eben immer noch die Ehe und Familie. Nur, jetzt kommt etwas dazu und das kam eigentlich mit der Judith Butler, auch einer Feministin, Humanistin, die dann eben gesagt hat, ganz besonders diesen Satz geprägt hat, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Mit anderen Worten, dein biologisches Geschlecht ist eigentlich nicht von Bedeutung, sondern das Gender, also deine Gesinnung, wie du dich fühlst und denkst, dass du bist, das ist entscheidend. Und du wirst nicht als Frau geboren, sondern die Stereotypen, man drückt dich in die Schablone einer Frau, man drückt dich in die Schublade eines Mannes, das ist entscheidend und das wird von der Gesellschaft gemacht und das ist nicht richtig. Also das müssen wir abschaffen. Und dann kam die ganze Ideologie von Gender Mainstreaming. Und angefangen hat es eigentlich 1995 auf einer Weltfrauenkonferenz von der UN, wo nachher plötzlich ein Kongress war, wo dieses Gender, die Gender-Ideologie vorgestellt worden ist, wo sie gesagt haben, es darf nicht sein, dass die Männer die Frauen unterdrücken. Also wir müssen eine Gleichheit schaffen, wiederum dieses sozialistische Programm. Und was haben sie gemacht? Sie haben 200 verschiedene Punkte aufgelistet. Da waren Frauen von der ganzen Welt zusammen und sie haben dann eben nicht mehr gesagt, das biologische Geschlecht ist von Bedeutung. Im Englischen eben Sex, wenn du irgendwo im englischen Bereich dein Geschlecht ankreuzt, war immer diese Rubrik Sex, also männlich-weiblich, sondern ab jetzt geht es, wie du dich fühlst, dieses Gender. Was ist deine soziale Dein soziales Empfinden, bist du männlich oder weiblich? Und das ist jetzt entscheidend. Nur das Problem, niemand konnte damit etwas anfangen, aber trotzdem haben sie es durchgedrückt. All die Frauen, die aus den Entwicklungsländern kamen, die haben das gelesen, haben Englisch nicht als ihre primäre Sprache gehabt, haben nichts verstanden. Haben sie gesagt, Moment, das geht ja gar nicht. Und eine Frau, die da dabei war, das war die Dale O'Leary, die hat gekämpft für starke Familien, für die Rechte der Familien. Und da war so eine Feministenlobby an dieser UN-Konferenz, an dieser Frauenkonferenz, die das richtig durchgedrückt haben. Die gesagt haben, wir wollen das sehen, dass das durchkommt. Und diese Dale O'Leary hat gesagt, wenn das durchkommt, dann wird das schlimm werden, weil dann wird es noch mehr Unterdrückung geben und den Familien wird nicht geholfen werden, sondern es wird ein Sieg für die Feministinnen werden, wo eigentlich die Frauen freigesetzt werden und die Rechte der Frauen über alles gestellt werden. Und was meine ich mit der Rechte der Frau über alles? Das zum Beispiel dann eben heißt, eben diese Slogan, der Bauch gehört mir. Frauen sagen, ob ich jetzt schwanger werden will, schwanger bleiben will. Also die Frauen entscheiden über Abtreibung, über alles. Das ist nachher weitergegangen, dass so Abtreibung dann eben auch ein Menschenrecht werden soll. Und da sind wir mittendrin in dieser Debatte. Und als die Dale O'Leary da war, hat sie 12 Punkte verfasst. Wo will Gender hin? Das war 1995. Und im Deutschen sind das 5 Punkte in 5 Punkte zusammengefasst, was diese 5 Punkte sind, was eigentlich die Ideologie von Gender Mainstreaming erreichen will. Und wir gucken uns einfach die 5 Punkte nochmal an. Da heißt es, der erste Punkt, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Und da sehen wir wieder, dass genau diese Ideologie dahin kommt. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Hör mal, wie kannst du das machen? Männer und Frauen sind verschieden, biologisch so geschaffen von Gott. Und Gott hat gesagt, es gibt Mann und Frau. Und jetzt kommt eine Ideologie, sagt, diese Unterschiede müssen wir abschaffen. Und die haben es geschafft, eben mit Gender diese Abschaffung eigentlich dann durchzubringen. Und ganz wichtig, der letzte Punkt, es braucht die Abschaffung der Vollzeitmütter. Warum? Weil Muttersein etwas ist, was die Männer ja nicht ausführen können. Also müssen wir das auch egalisieren, wie indem wir eben kollektive Kindererziehung machen und die Kinder abgeben von der Familie. Und Muttersein eigentlich etwas Negatives ist. Und so wurde eine Indoktrinierung weltweit, also Muttersein, ja, wir wollen keine Mütter mehr in dem Sinn. Und Muttersein wurde seit dem Zeitpunkt systematisch schlecht geredet. Was machst du? Ach, du bist Mutter. Aha, Hausfrau. Mhm. Und so haben wir etwas übernommen, was eigentlich eine Ideologie ist. Und jetzt kommt die ganze Herausforderung auch in der Politik. Die Politik ist eigentlich ein Rädchen in dieser ganzen Ideologie drin. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch, vor ein paar Jahren war dann die ganze Debatte, okay, Kindererziehung, Kindertagesstätten, ja, aber Kinder sollen ja auch zu Hause betreut werden. Und dann gab es eine politische Debatte, wo geht das Geld hin? Ja, wir brauchen Geld für die Kitas zum Ausbauen. Aber was ist mit den Eltern, die die Kinder zu Hause erziehen? Die kriegen ja auch eigentlich auch Geld, weil sie ihre Kinder betreuen. Und dann hat die Politik gesagt, ja, wir machen ein Betreuungsgeld. Und wie hieß diese Betreuungsgeld? Herdprämie. Also man hat sie richtig schlecht gemacht. Ach so, das ist die Herdprämie für die Mütter, die noch nebenher so ein bisschen... Und das Ding ist nie durchgekommen. Warum? Weil es nicht gewollt ist. Es wurde richtig nicht gewollt. Warum? Weil es eine Ideologie ist, die dahinter ist. Eben, wir brauchen keine Vollzeitmütter mehr. Zweiter Punkt. Der zweite Punkt, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht zur Empfängnis kommt. Also freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung. Und Abtreibung heißt ja heute auf dem politischen Jargon eigentlich nicht mehr Abtreibung. Man redet nicht mehr von Abtreibung, sondern von reproduktiver Gesundheit. Das ist das offizielle Ersatzwort für Abtreibung. Und wenn du hörst reproduktive Gesundheit, das hört sich positiv an. Und da hat sich etwas verändert, was genau zur Ideologie gehört, die Veränderung der Sprache. Zum Beispiel das andere Wort, was man öfters hört, ist Homophobie. Homophobie, eigentlich im Duden drin steht, eine Phobie ist eine Angst vor Homosexuellen oder vor Lesben oder eben eine unbegründete Angst davor. Nur Homophobie wurde in den letzten Jahren genau von dieser Gender-Ideologie auch umgedeutet. Und jetzt ist es eben nicht mehr Angst vor Homosexualität, sondern bedeutet eigentlich ein Festhalten an der Ansicht, dass Sexualität ausschließlich in die Ehe hineingehört. Das ist die jetzige Bedeutung von Homophobie. Und wenn wir als Christen dann als homophob bezeichnet werden, dann ist es ganz klar, wir halten fest an dem Plan Gottes, was er eigentlich für uns Menschen hat. Und so werden wir dann eben als homophob bezeichnet. Und dann denkst du, ich habe keine Angst vor gleichgeschlechtlichen Paaren oder so. Ich habe keine Phobie. Aber trotzdem bist du in dieser Kategorie, weil das Wort schon umgedeutet worden ist. Dritter Punkt. In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Und wie geschieht das eigentlich? Es braucht diesen Sexualkundeunterricht. Und spätestens hier in Deutschland, als dann Baden-Württemberg dieser Lehrplan umgeschrieben worden ist, das war, glaube ich, vor 3 Jahren dann, plötzlich eine Unterschriftenaktion gekommen ist und wir alle gesagt, boah, was ist das denn? Man konnte es nicht irgendwie festhalten, was ist es? Aber jetzt systematisch, es sind eigentlich die Lehrpläne hier in Deutschland eben umgeschrieben worden, so dass sie genau in diese Ideologie hineinpassen. Und es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Wie schafft es der Staat, die Rechte der Eltern wegzunehmen und jemand anderen zu geben? Eigentlich ganz einfach. Das Recht der Erziehung, das obliegt den Eltern. Das ist die Aufgabe der Eltern. Das ist Grundgesetz. Nur das Recht auf Bildung, was in der Bildung geschieht, das obliegt dem Staat. Was macht das der Staat jetzt einfach? Okay, wir nehmen die Kinder früher und schneller in die Bildungsstätte rein, da hat der Staat das Sagen. Und schon sind die Eltern eigentlich der Rechte ihrer Elternschaft enthoben und einfach unter die Autorität des Staates gestellt, weil da der Staat dann nachher das Sagen hat. So einfach geht es, aber so schnell geschieht eine Verschiebung. Viertens, die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbsarbeit nachgehen. Wiederum, Männer und Frauen sind ja gleich, Gleichberechtigung, Gleichschaltung. Also es braucht auch überall dieselben, genau dieselben Rechte und genau dieselben Anzahl von Jobs, auch in den Führungspositionen. Das hat dann auch zur Folge, dass wenn irgendwo ein Ingenieur sich bewirbt und es sind 30 Bewerbungen von Männern, aber eine Frau, aber diese Firma braucht die Quotenregelung, dann nachher wird die Frau eingestellt, obwohl der Mann vielleicht dann mehr qualifiziert wäre. Da fühle ich mich dann als Mann diskriminiert. Also es geht dann genau auf die andere Seite rum dann. Und fünftens, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Und da kannst du dir überlegen, wen das eben betrifft. Das sind dann eben Christen, die aufstehen und sagen, aber wir haben doch das Wort Gottes. Gott sagt doch ganz klar in seinem Wort, er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Er hat Ehe, er hat Familie geschaffen. Er hat Kinder uns anvertraut. Und wenn wir aufstehen und dann eben sagen, wir leben danach, dann nachher werden wir eben lächerlich gemacht. Ach, wir sind, was auch immer, konservativ oder Hinterwäldler oder haben keine Ahnung mehr oder sind nicht mehr zeitgemäß, eben lächerlich gemacht. Und interessant ist, wenn irgendeine neue Strömung kommt oder etwas eingeführt wird, was nicht die Norm ist, dann wird das Neue eigentlich sehr schnell mal eingeführt, dass das Alte lächerlich gemacht wird. In Satire-Shows oder irgendwelchen Fernsehsendungen wird das Alte als lächerlich dargestellt. Und man lacht darüber, man meint es eigentlich nicht so, aber man bringt die Masse dazu, darüber zu lachen. Und wenn du mal darüber gelacht hast, dann nachher ist die Schwelle für etwas Neues, was eingeführt wird, viel einfacher und die Schwelle nicht mehr so hoch. So lachen wir uns eigentlich selber aus und heißen das Neue willkommen oder führen das ein. Und das ist sehr psychologisch eigentlich durchdacht, aber wir nehmen das gar nicht so richtig wahr. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir das wissen. Und wenn wir von starken Ehen und von starken Familien reden, glaube ich, müssen wir wissen, was die Agenda dahinter ist. Nun ist es nicht so, dass jeder, der von Gender Mainstreaming spricht, genau diese Punkte auch so meint. Absolut nicht. Weil eigentlich geht es um eine verborgene Agenda. Und wir haben das als Deutsche eigentlich nie eingeführt. Es gab nie eine Abstimmung darüber. Ich als Schweizer, wir haben noch die Urdemokratie. Ich bin noch groß geworden in unserem Kanton. Da wurde noch mit Handzeichen abgestimmt. Mittlerweile dieser Kanton hat das alles eingeführt, aber kein Mann hat jemals die Hand dafür gehoben. Warum? Es wurde alles top-down eingeführt. Unser Gerhard Schröder, Altbundeskanzler, der hat das auf dem Verwaltungsweg eingeführt und hat gesagt, wir führen das ein in den ganzen Verwaltungen, in der ganzen Regierung. Und so kam das top-down, also von oben nach unten, und es wurde im Verborgenen eingeführt. Jemand hat gesagt, es kommt eigentlich daher, so wie ein großes U-Boot, das in den Hafen reinfährt und im Hafen drin ist. Jedes Schiff. Großes Schiff siehst du, aber wenn ein U-Boot da ist, du weißt, irgendetwas ist da, aber du weißt nicht, wie groß es ist, was es genau ist, und du siehst nichts, aber du weißt, es ist da. Aber was ist es? Und so ist, glaube ich, die Gender-Ideologie einfach gekommen, so als U-Boot, und ist da, aber man kann es nicht definieren. Und diese 5 Punkte können uns helfen, die Ziele zu sehen, wo es hingehen will. Und jetzt sind wir 2019. In all diesen Jahren ist das im Verborgenen einfach eingeführt worden und wir schrecken uns manchmal, wie ist das geschehen? Und da ist, glaube ich, wichtig, wenn wir über Ehe und Familie reden, dass wir das im Hinterkopf haben und sagen, das sind die Ziele und wir müssen wachsam sein, wo geht es hin und wie können wir auch unsere Kinder mit hineinnehmen in diese Pläne Gottes, die eigentlich er hat, ohne dass sie in diesen Dingen drin nachher laufen werden und in einer Welt groß werden, wo sie sagen, boah, das habe ich aber nicht gewollt. Und ich habe gesagt, wenn meine Kinder mich später mal fragen werden und sagen werden, Papa, das war genau in dieser Zeit, wo du Verantwortung hast, was hast du gemacht? Ich möchte nie meinen Kindern sagen, ich wusste es nicht, ja, ich habe nichts gemacht, ich habe meinen Mund gehalten. Und sondern ich will sagen, ich bin aufgestanden, ich habe informiert, ich habe das erkannt und habe gesagt, nee, das will ich nicht. Ich glaube, da haben wir eine Verantwortung, auch unseren Kindern gegenüber, wenn wir sagen, Gottes Wort ist die Wahrheit und wir wollen das weiter sehen. Diese 5 Punkte auch, die seht ihr in diesem kleinen Heftchen drin, die verborgenen Wurzeln der modernen Sexualaufklärung. Das ist draußen, Büchertisch könnt ihr kostenlos mitnehmen. Das sind Seite 16, glaube ich, auch diese 5 Punkte aufgelistet und noch sehr viel anderes, wo die ganze Ideologie dann eben auch kommt und herkommt und eben auch eingeführt worden ist in unseren Kindergärten und Schulen. Und dann gibt es noch diese Zeitschrift Z. Da ist die ganze Gender-Ideologie noch mal ein bisschen breiter dargestellt. Das sind, glaube ich, auch ein paar Hefte. Das kostet, weiß nicht wie viel, 7,95, glaube ich. Und da ist breit abgestützt, auch politisch. Was sind die Ansichten dahinter? Wie steht man? Sind Männer und Frauen wirklich gleich oder sind sie wirklich verschieden? Also gut recherchiert und so breit aufgestellt, einfach über dieses Thema ein paar Punkte. Das sind diese beiden Sachen. Diese Broschüre könnt ihr auch im Internet downloaden, wenn ihr auch irgendwo in den Schulen drin seid, wo jemand das dann hat. Wir haben zum Beispiel eine junge Frau, die hat Sozialpädagogik studiert und dann ist sie da reingegangen und hat diese 5 Punkte in ihrem Vortrag erwähnt. Und das Interessante war, Niemand wusste von diesen Punkten. Und dann die Reaktion von all diesen Sozialpädagogik-Studenten war, das sind Fake News. Das ist nicht die Wahrheit. Nö, sowas Absurdes gibt es überhaupt nicht. Das sind Fake News. Somit war es vom Tisch. Niemand hat es ernst genommen. Das ist die Realität. Und so schnell können wir eigentlich unser Gewissen einfach beruhigen und sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Gut, bevor wir zum Mittagessen gehen, denke ich, wäre es gut, wenn wir einfach zusammen beten würden, weil wir haben es zu tun mit einer Ideologie. Wir haben es nicht zu tun mit mit Menschen, die das irgendwie böse meinen, sondern eine Ideologie, die dahinter ist und schlussendlich eine Festung ist in unseren Köpfen drin. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir aufstehen und einfach dafür beten, dass Gott uns wachsam macht in diesen Dingen. Und was es braucht, ist immer wieder Menschen, die aufstehen und sagen, nein. Und wie es in 1. Petrus heißt, widersteht dem Feind und er muss von euch fliehen. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch, 2014 war diese in der EU diese Debatte über die Estrella-Vorlage. Und da ging es darum, dass eben Abtreibung ein Menschenrecht wird. Und da sind Christen aufgestanden und wir haben gebetet. Ich weiß noch, wir haben gebetet und schlussendlich an 50 Stimmen wurde, glaube ich, dann diese Vorlage nicht durchgewunken. Aber ein halbes Jahr später kam eine andere Vorlage, ein bisschen runtergebrochen. Und dann nachher wurde einfach ein Scheibchen abgeschnitten. Es wurde dann nicht die ganze Salami durchgewunken, sondern nur ein Scheibchen wieder ins EU-Parlament reingenommen. Und so funktioniert das. Aber ich glaube, es hat zu tun, dass wir als Christen wachsam sind und wirklich auch sagen, was wir wollen, auch für unsere Ehen und Familien. Das sind Punkte, die wir einfach zusammennehmen können. Und ich würde sagen, dass wir uns zu zweit, maximal zu dritt einfach zusammentun und dann noch 3 Minuten beten wollen, genau für diese Sachen. Dass die Gender-Ideologie entlarvt wird, was es ist als eine Ideologie, dass Christen positiv zur Ehe und Familie stellen und sich äußern, dass Familie nach Gottes Plan als Norm dargestellt wird, wo wir sagen, das sind die Absichten Gottes. Und dass sich namhafte Politiker stark machen für Familie, was auch immer mehr geschieht, und dann auch für Leute, die in der Öffentlichkeit wirklich ihren Mund aufmachen, ganz besonders für Schutz davon. Hedwig von Beverförde, Birgit Kelle, Gabriele Kube, wie sie alle heißen dann auch. Und dass wir selber unsere Stimme eben auch erheben und sagen, okay, nee, das sehe ich anders. Und mutig sind. Und mittlerweile musst du wirklich gegen den Mainstream aufstehen, wenn du deine Stimme dagegen erheben willst. Wollen wir das machen? Vielleicht zu dritt zusammen, zu zweit, zu dritt zusammen und dann vielleicht 3 Minuten, wo wir dafür beten wollen. Amen. So, dann wollen wir zusammen beten.
Halleluja.
Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast als Kompass, als Richtung, als Landkarte. Danke für deine guten Pläne, deine guten Absichten. Und du hast gesagt, Herr, dass du gekommen bist, das Leben zu geben und es im Überfluss. Vater, und wir beten gerade für uns als Christen, auch als Gemeinde, Vater, dass wir wachsam sind, dass diese deine guten Pläne weitergehen. Auch in der Gesellschaft, dass du uns eine Stimme gibst, gerade dafür aufzustehen. Vater, wir beten gerade auch gegen diese ganze Ideologie, die irgendwie rüberschwappt über unser Land, über Europa. Vater, wir beten für Wachsamkeit und dass diese Ideologie auch entlarvt wird, dass nicht Gesetze dafür, sondern Eindämmung geschieht. Vater, wir beten um unsere Kinder willen, dass du uns die Freiheit gibst, gerade auch unsere Kinder selber zu erziehen, dass wir immer wieder auch als Eltern dieses Recht haben, unsere Kinder selber zu erziehen und dass es nicht politisch gesteuert ist, dass wir sie abgeben müssen, sondern dass Möglichkeiten da sind, wo wir sie haben dürfen und nach deinem Wort prägen dürfen. Vater, wir segnen all die Politiker in dieser herausfordernden Zeit, wo sie drin sind, sie das Gender-Programm nicht einfach durchwinken, sondern Stimmen aufstehen, wo sie sagen, nee, das wollen wir nicht. So beten wir für deine Gnade, auch für deinen göttlichen Frieden über uns, aber auch Kühnheit und Mut, unseren Mund aufzumachen, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Halleluja. Amen. Amen. Okay, ja. Okay, ja.
So, ihr Lieben, zwei, drei organisatorische Sachen zum Mittagessen. Unten steht Pizza und Pasta, da dürft ihr euch gleich, wenn ihr unten reinkommt, bedienen. Hier oben bete ich einfach kurz fürs Essen und dann sage ich noch ganz kurz, was es mit dem Spendenklaus auf sich hat. Ja, Vater, danke, dass wir gesegnet sind mit gutem Essen. Danke, dass du es uns bereitest, dass wir es aus deiner Hand empfangen dürfen, dass wir einfach Danke sagen dürfen, mit dem Herz voll Dankbarkeit einfach vor dich treten dürfen und für das Essen danken dürfen. Amen. So, draußen, wenn ihr rausgeht, auf der linken Seite steht ein Spendenglas. Also wem das hier wirklich reichlich Input gibt, ich bin dabei, der darf gern die Arbeit von den Losers unterstützen und sein Portemonnaie entleeren. Ne? Das ist möglich. Ja. So, dann guten Appetit.
Vielleicht mal ganz kurz, das geht ins Glaubenszentrum, nur dass ihr wisst. Wir haben es nicht selber, sondern es geht ins Glaubenszentrum. Ist nicht nur so, dass ihr wisst. Genau. Um zwei geht's hier weiter dann, ne?
Hier. Jo, okay, dann machen wir weiter mit einem Lied, um die Verdauung anzuregen, ne? Um den Herrn zu erheben. Ja.
Ich habe euch einen Aufzug stellen.